Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren sehr speziellen Spezialsendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet, nicht in Afghanistan, nicht in Zentralasien, aber an einer anderen sehr interessanten Örtlichkeit, die auch immer wieder Geschichte geschrieben hat. Wir sitzen hier im Büro einer Schweizer Persönlichkeit und überblicken den Golf von Lugano bei wunderschönem winterlichem Wetter, also sozusagen die Panorama-Übersicht, und wir stehen auch etwas über den Dingen. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast und bedanke mich auch, dass wir hier bei ihm zu Hause sein dürfen. Maximal invasiv mit Kameras und auch Leuchtkörpern. Und zwar sprechen wir heute mit einem, ja, veritablen Jahrhundertzeugen. Ich glaube, man darf das so sagen, einer Schweizer Unternehmergestalt, die Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten in unterschiedlichen Bereichen, auch im Medienbereich. Da haben sich auch unsere Wege überschnitten. Er ist nach wie vor hochaktiv, auch intervenierend mit politischen Aktionen, mit politischen Podien, mit Essays. Ich freue mich sehr zu begrüßen, Herr Dr. Tito Tettamanti hier bei Weltwoche Daily. Schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals. Sie sind etwas spät gekommen, weil die Straßen in der Schweiz schlimmer sind als in Afghanistan.
Ja, genau.
Das Verkehr.
Ja, und ich habe mich natürlich noch bis zuletzt intensiv vorbereitet auf dieses okay. Gespräch, Herr Tettamanti. Ja, also Sie sind ja ein tatsächlich Jahrhundertzeuge. Sie sind 95 Jahre alt, also in einem, sage ich einmal, reiferen Alter jetzt angekommen.
Aber ich habe bekommen, was in Italienisch ist, die Tempi Supplementari. Mit 95, jetzt habe ich, die, wie beim Spielen, die Tempi Supplementari, die sie aber kürzer sind.
Also Sie sind in der Verlängerung sozusagen.
In der Verlängerung, ja.
Aber Sie sind ja in einer unglaublich guten Form. Wir haben uns ja vor einigen Monaten noch getroffen, da haben Sie ein großes Fest veranstaltet. Ich glaube, das war in England. Und also in absoluter Topform. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es gut, aber bitte, ich werde alt. Man muss das nicht verneinen. Vor einem Monat und so, man hat mir in den Ohren gewisse Sachen installiert, weil und so weiter. Okay, es ist so, es ist das Leben.
Was ist das Geheimnis, dass man so alt wird? Glück, Disziplin, Freude?
Es ging kein Geheimnis, aber das ist so. Das Leben ist ungerechtet. Und das ist nachher kommt die politische Schwierigkeiten und Kämpfe zwischen Pragmatiker und Utopisten.
Und Sie würden sich zählen zu den?
Ich bin ein Pragmatiker, selbstverständlich.
Sie waren nie Utopist?
Nein. Die Utopisten, die Pragmatiker wollen etwas verbessern. Sie verstehen, es gibt Probleme, das ist die Evolution. Die Utopisten wollen die Revolution machen, um alles zu ändern. Und das kommt immer in einer Katastrophe.
Sie sind ja ein überzeugter Marktwirtschaftler. Oder Sie würden sich vielleicht sogar als Kapitalisten bezeichnen.
Ich bin ein überzeugter und bis vor einigen Jahren praktizierender Kapitalist. Und noch dazu, ich bin einer der letzten Konservativen. Und dafür habe ich in der Schweiz keine Partei mehr.
Was heißt es eigentlich, heute konservativ zu sein?
Wiederum Pragmatiker, wiederum kein Ideolog zu sein, wiederum versuchen, die Lösung zu finden für die schwierigen Probleme, die bestehen. Aber kein Ideolog, aber nicht Kultur vergessen. Was ich bedauere, was heute in der Schweiz in der Politik ist, dass die Kultur ist vergessen worden.
Also wir sind ja hier in Ihrem Büro in einem wunderschönen Haus das mich immer etwas an den James-Bond-Stil erinnert. Das hat so etwas klassisch-modern-futuristisches. Und wir sind hier in einer umfangreichen Bibliothek mit also Standardwerken auch unserer Kulturgeschichte. Aber, und jetzt kommt's, auf Ihrem Schreibtisch sehen wir auch eine Figur von Spider-Man. Also Sie haben hier die ganze Nahrungskette der abendländischen Kultur, ja, von Spider-Man bis Edmund Burke.
Bravo, bravo. Haben Sie den Buchlachen ja, klar, gesehen?
Was ist die, ja, Bedeutung von Spider-Man in Ihrem Leben?
Ich würde sagen, Leben ist schwierig und man muss manchmal fähig sein, zu springen.
Oder Wände hochzuklettern.
Und Wände hochzuklettern. Man muss den Mut haben, versuchen.
Was ist, wenn man 95 Jahre alt ist? Letztlich, vielleicht abgesehen von der Gesundheit, das Allerwichtigste, was einen beschäftigt?
Ich würde sagen, im Grunde genommen, jetzt, ich lese viel. Weil im Grunde genommen, was immer interessant, immer neu und immer wichtig ist, ist die Kultur. Selbstverständlich, ich kann nicht mehr in den Geschäften sein, weil ich bin außer Betrieb. Um Geschäfte zu machen, man muss auch ein Netz haben. Und mein Netz ist nicht mehr da. Sie sind gestorben oder sind pensioniert und so weiter. Und ich verstehe noch dazu, ich verstehe die heutige technologische Welt nicht, ich muss das zugeben. Ich habe kein Handy, wie man sagt, kein Telefonino. Und sprechen Sie nicht von iPhone. Ich bin übrigens nicht fähig. Ich war immer eine Katastrophe mit Handfähigkeiten und einen schlechten Autoführer.
Und ja, das Wichtigste eben im, sozusagen in diesem Lebensabschnitt für Sie ist, ist das die Geschichte, ist das die Religion? Was ist das Thema, das Sie heute am meisten beschäftigt?
Nein, Religion nicht. Ich bin ein Agnostiker. Ich schätze Leute, die Glaube haben. Man muss einen Unterschied machen, weil es gibt die Glaube, die sicher viele Leute behilflich sein kann, ohne weiteres. Es gibt die Religion als Vorschriften, die auch gut sind für, wie man sich benehmen soll und so weiter. Selbstverständlich, sie sind manchmal auch datiert. Ich bin überzeugt, dass wenn wir, wenn die Muslim und die Juden das Frigidaire, no, gekannt hätten, sie würden heute gewisse Fleisch und Schwein essen. Weil das waren Gerechte. Zum Beispiel il magro al venerdì, weil die Nobel zu viel hassen zu dieser Zeit und die Gotte hatten. Aber spielt keine Rolle. Es gibt gewisse Regeln und so weiter, die helfen können. Und dann es gibt drittens die Macht. Das ist das Vatikan. Das ist eine Hof, die alte medievale, mittelalterisch ist und so weiter. Okay, und das ist ein anderes Problem. Sie waren Absolutist und nachher, okay, aber das geht zu lange.
Interessant ist ja, ich möchte nicht auf dieser Altersfrage zu lange herumreiten, aber es ist trotzdem interessant natürlich, wie geht man durchs Leben, wenn man weiß, dass eigentlich jeder Tag der letzte sein könnte? Was bedeutet das für das eigene Bewusstsein?
Wenn Sie, ich glaube auch für die Leute, die meinen Alter haben, wir haben das Leben gehabt. Ich muss mich bedanken, ich war glücklich, habe Glück gehabt, speziell in der Gesundheit. Und man weiß, dass man sterben muss. Kein Problem. Es könnte sein morgen oder übermorgen. Bei mir alles ist schon regliert. Ich habe keine Pläne für die Zukunft, weil wenn Sie alt sind, Sie wissen, dass Sie können. Und man fürchtet das Tod nicht. Man fürchtet gewisse schlimme Krankheiten. Das ist ja, wenn man nicht mehr fähig ist, autonom und so weiter. Das ist das richtige Furcht. Den anderen, man ist nicht unsterblich so.
Was ist das Wichtigste, das Sie im Verlauf Ihres Lebens über das Leben gelernt haben?
Ich weiß, das ist eine schwierige und interessante Frage. Ich glaube, es gibt nicht eine wichtige Sache. Es gibt verschiedene wichtige Sachen. Einerseits, als junger Student, mein Vater ist gestorben und ich war ohne Mittel oder Schatten und so weiter. Da hat mich zum Beispiel gelehrt, in Schwierigkeiten zu überleben. Das ist auch wichtig, nicht sofort Staat. Man kann sich. Also, wichtig für mich ist auch gewesen, dass ich die, den Glück wiederum die Möglichkeit gehabt habe, in 4 oder 5 Kontinenten zu arbeiten. Das war, sie reisen auch viel. Das war auch interessant in verschiedenen Kulturen. Und ich habe sehr geschätzt, dass man muss die Kulturen der anderen, wo sie liegen, respektieren. Aber unsere Kultur verteidigen. Und dafür man muss aufpassen auf die Wandervölker. Aber das ist eine ganze andere
Frage. Was ist, Sie sind Tessiner, Sie sind in Lugano geboren.
Ja, ja.
Sie sind ein klassischer, echter, traditioneller Luganese.
Ja, ja.
Was ist vielleicht das Spezielle an Lugano, am Tessin? Was ist Ihre Kultur oder was ist das Einzigartige vielleicht, was Sie mit der Kultur des Tessin und speziell von Lugano verbinden?
Die Kultur in Tessin und Lugano ist wie in einer Familie. Das erlaubt mich, mich zu ärgern. Ja. Es ist so, wir sind eine kleine, etc., wie heute die Politik geführt ist und so weiter, aber ich will mich nicht mischen. Vor 70 Jahren man hat mich gebeten, wegzugehen von der Politik und dafür. Aber es ist so. Aber gut oder schlecht, das ist meine Familie.
Und was ist der Unterschied zwischen dem Tessiner und vielleicht dem Deutschschweizer? Und hat das vielleicht auch mit Ihrer Tessiner Identität zu tun, dass Sie schon in frühen Jahren eigentlich mühelos sich in den unterschiedlichsten Kulturen bewegen konnten? China, Kanada, Sie waren überall. Hat das etwas mit dem Tessin zu tun?
Weil ich könnte da Hume und Montesquieu erwähnen und so weiter, aber lassen wir das zur Seite. Die Geschichte von den Tessiner. Wir waren bis meine, sagen wir, Avi, aber vielleicht vor 150 Jahren, wir haben wirklich Hunger da. Und wir waren gezwungen, auszuwandern. Sie sehen die Leute, die nach Paris gegangen sind, aber die nach Kalifornien und so weiter, Australien, Mexiko und so weiter. Und es ist auch berührend, die Briefe zu lesen, weil sie erreichten sich und dann der Mann ginge im Ausland. Und der Pfarrer las den Brief an die Frau, die zurückgeblieben ist und so weiter. Einige haben viel Geld gemacht und das ist vorteilhaft gewesen für Tessin, weil sie haben die Regionalbahnen und so weiter. Zum Beispiel vergessen wir nicht die Gatti, die Familie Gatti. Er ist mit 17 Jahren zu Fuß gegangen bis Le Havre und nachher in London. Und sein Bruder ist Mayor von London geworden. Er hat erfunden den Glas, den Eiscreme und so weiter. Und selbstverständlich, nachher hat er Geld. Das gibt die Pedrazzini mit dem Gold in Mexiko, die Soldati in Argentinien und so weiter. Und, okay, aber die meisten sind nicht zurückgekommen. Und wir haben das gesehen. Wenn wir ich muss zugeben, jetzt von den Allüren, ich bin kein, aber immerhin, wo ich mein Vermögen gemacht habe, das war nicht in Tessin, das war in Ausland.
Das ist ja vielleicht auch das Typische für die Schweiz, aber eben auch speziell für die Tessiner. Eigentlich ein armes Land.
Bravo.
Und man musste raus, ohne Armee, ohne Kolonien. ohne britisches Empire oder die Holländer. Man musste sich selber behaupten. Also aus der Not hat man eine Goldgrube gemacht.
Sie haben recht. Und wir kommen zurück auf Hume und Montesquieu und so weiter. Das haben Sie recht. Und das ist, meinen Sie, das ist eine interessante Überlegung, die ich beim Machen bin, wegen EU und so weiter. Das Unterschied zwischen die Politiker von Schweizer Politikern und die ausländischen Politiker, Italien, Frankreich, Österreich, einigermaßen auch Deutschland und so weiter. Wir kritisieren unsere Bundesräte, weil sie sind auch nicht immer genial. Aber auf der anderen Seite sind ehrliche Leute. Sie machen keine Geschäfte. Das passiert nicht im Ausland, in Angema. Und wir haben Politiker, Prime Minister, Präsidenten und so weiter, die mit den Strafgerichten zu tun haben. Wieso das? Aus einem Grund. Diese anderen Länder haben das Absolutismus erlebt. Und das Absolutismus bringt damit die Arroganz. Weil sie können machen, sie sind anders, sie können machen, was die anderen nicht machen können. Und wenn Sie schauen, die Vergehen und so weiter von diesen Politikern, sie sind immer finanziell, weil sie glaubten, sie könnten machen, was die anderen nicht machen können.
Das ist interessant.
Und dafür bin ich gegen Abkommen mit EU.
Also die institutionalisierte Arroganz der früheren absoluten Monarchien.
Das ist die Geschichte, das ist die Kultur wiederum.
Sehr interessant. Sie sind geboren 1930 in Lugano. Das heißt, Sie haben also das Ende des Zweiten Weltkriegs als 15-Jähriger erlebt. Sie haben den Kalten Krieg erlebt, den Vietnamkrieg, das Ende des Kalten Krieges, amerikanische Dominanz, die Hegemonie der Amerikaner. Und jetzt sind wir ja wieder in einer ganz anderen Welt. Wir haben Kriege, Ukraine, wir haben Rivalitäten, China. All diese Staaten haben sich erholt.
Wir haben jetzt die Krise der Abendland.
Was sagen Sie als Jahrhundertzeuge, wo stehen wir heute? Ist das ein Zeitenumbruch oder ist das die Rückkehr zu früheren Konstellationen? Was ist Ihre Interpretation?
Meine Meinung ist ein Zeitenumbruch. Das ist nicht Spengler. Der hat uns etwas anderes und gesagt, passen wir auf, auch die Zivilisationen kommen zu Ende. Das ist
Untergang des Abendlandes, Oswald Spengler, 1919, am Ende des Ersten Weltkriegs geschrieben.
Das sind 100 Jahre. Heute ist eine andere Angelegenheit. Das ist eine echte Kulturkrise von der Abendland. Wir sollten, das ist auch in der Kirche, das ist das Unterschied zwischen Ratzinger, die ich den Privileg gehabt habe, als er Kardinal war, ein Abendessen mit ihm in einem kleinen Gremium zu haben und hat mich beeindruckt.
Großer Mann.
Großer Mann, beeindruckt mit seiner Intelligenz. Und er hatte gesehen, dass unsere Radici, unsere Wurzeln sind da im Mediterranean, sind gekommen und dann sind nach Amerika gegangen, wie sind und so weiter. Ich habe da auch ein anderes Buch, das ist von Tod, das ist ein Linker.
La Défaite de l'Occident. Ja, ist auch auf Deutsch erschienen. Emmanuel Todt hat der Weltwoche schon einige Interviews gegeben. Niedergang des Westens, Zusammenbruch.
Und zum Beispiel Todt sagt, dass einer der Gründe in Amerika, dass sie haben das Protestantismus vergessen und auf Nihilismus gegangen. Aber nachher, es wird zu schwierig, okay. Aber das ist meiner Erachtens, es ist ein echter Bruch. Wir haben eine neue Gesellschaft, wir sind im Begriff, oder gewisse Strömungen haben eine neue Gesellschaft aufgebaut. Und unsere bürgerliche Gesellschaft. Ich bin ein von kleinen bürgerlichen Verhältnissen und stolz dafür. Wenn Sie denken, das ist heutzutage in Amerika, die Familie ist nicht mehr die Familie von früher. Die Genetik ist nicht mehr die Genetik von früher. Die Sex, das ist wiederum eine ganze Sache und so weiter. Ich war ganz erstaunt vor ein paar Jahren. Es gab die Wahl von dem neuen Präsidenten der Juso. Mhm. Und einer war nicht gewählt. Seine Kampagne war, ich bin binär oder nicht binär. Oh, oder was. Ja. Interessiert mich nicht, ob binär. No? Aber was hat das zu tun?
Was steckt Ihrer Meinung nach hinter diesem Identitätsverlust oder hinter diesem Kulturverfall? Ist das klassische Dekadenz? Ist das Überheblichkeit? Was ist das?
Das beginnt vielleicht mit einer Dame, die nicht viel erwähnt wird. Jetzt ist geopolitisch, Richtung, Chantal Mouffe, die Belgierin, die lebt noch.
Schreibt Bücher.
Sein Bücher war Radikale Demokratie.
Politologin?
Ja, genau. Philosophin. Und sein Mann auch, sie hat gelehrt in England und so weiter. Der Mann ist gestorben und so weiter. Und sie hat noch Mitte 80, als die Sowjetunion noch da, hat begonnen zu kritisieren und gesagt, Marx war ein Utopist. Was hätte Marx sehr geärgert, aber okay. No? Marx ist ein Utopist. Und wir wollen eine andere Art von Gesellschaft. Wir wollen die Revolution der Arbeiter, sie sind bürgerlicher geworden. Hat das geschrieben, vergessen wir das. Wir müssen die Revolution der Diskriminierten.
Der Opfer.
Und dass wir, der Opfer, und dass wir mit der Achse, nicht heute. Und heute, was sehen wir? Das ist das. Eine neue Gesellschaft, wo eine neue, Marcuse ist der andere ganz große und so weiter, die wollen eine neue Gesellschaft, die kommt von auch kleinen Vierteln, die sich als diskriminiert betrachten in verschiedenen Kanten. Und die sind gegen die Struktur einer Nation, eines Staates und so weiter. Und, okay.
Aber wir sehen ja auch gegen, das ist ja der sogenannte Kulturmarxismus, den Sie da beschreiben.
Postmarxistischer
Kulturmarxismus. Das ist ja die Woke-Kultur, könnte man sagen, der letzten Jahre.
Das ist die Tragödie, das ist die Woke-Kultur.
Aber wir sehen jetzt natürlich auch eine hochinteressante Gegenbewegung. Mit
Endlich.
Politikern wie Javier Milei und einem Donald Trump. Ist für Sie eigentlich ein Donald Trump, der amerikanische Präsident, ist das ein Konservativer oder wie würden Sie ihn definieren?
Okay, ich habe die Real Estate Big Boss von New York, Trump nicht kennengelernt und nicht gemacht.
Ja.
Sie sind arrogant. Sie wollen immer mehr, man kann sie ihnen nicht vertrauen und so weiter. So, Trump ist mir nicht sympathisch. Das will aber nicht vergessen, dass wenn er gekommen ist, erstens, er ist ein erstklassiger Akteur. Zweitens, bei seinem Attentato, er hat reagiert, wie wenige noch zu geben. Drittens, er ist vielleicht notwendig heute, um eine solche Gegenrevolution. Ja, Hirnrevolution und nachher werden andere Leute kommen. Es kann sein, dass. So, ich bin nicht ein Trumpianer auf jeden Preis. Aber ich bin auch nicht ein Anti-Trump, nur weil er Trump ist. Mhm. Er ist heute der Präsident von United States und gewählt demokratisch von den Amerikanern. Und wir müssen mit ihm verhandeln. Mhm. Und das habe ich sogar geschrieben. Sie wissen, dass ich schreibe auch. Mhm. Ich habe geschrieben, danke an die fünf Schweizer Industrieller, die dort. Sie haben die Sprache gefunden.
Aber ist das, was Trump verkörpert, nicht so etwas wie die Rückkehr des Konservativen, sozusagen die Gegenreaktion auf das, was Sie beschrieben haben?
Also ist eine Gegenreaktion, ich würde sagen, das ist nicht eine Konservative wie Scruton oder Oakeshott und so weiter. Man muss das von Trump nicht verlangen. Er ist ein Intermezzo. Und wir müssen nicht vergessen, dass hinter Trump es gibt zwei Courants de Pensée. Einer sind die Technologen und so weiter und so weiter, aber die andere ist die Heritage Foundation. Das sind hochgebildete Leute. Es gibt einen Bericht von scheinbar 800 Seiten und das sind die Konservativen da. Und sie haben jetzt zur Verfügung Trump. No, vielleicht es wird besser mit einem Wanz übermorgen und so weiter.
Was wir ja auch beobachten ist, dass eben die einseitige Dominanz der Amerikaner geht zu Ende. Die Amerikaner ziehen sich zurück aus der Ukraine, sie sind schon in China, sie sind im Nahen Osten, das reicht, sie haben riesige Probleme. China hat sich massiv erholt, Sie kennen China auch als Geschäftsmann, noch als es am Boden lag. Russland ist stärker geworden, sicher nicht so stark, wie es vielleicht sein möchte. Wir sehen ein mächtiges Indien. Man hat das Schlagwort der multipolaren Welt, nicht mehr zweigleisig, sondern multipolar. Was ist das für eine Welt? Ist das eine Welt, die uns Angst machen muss?
Ich glaube, die Amerikaner haben erfahren und gefunden, dass sie konnten nicht mehr die Hegemonie ausüben. Noch dazu, sie haben große Fehler gemacht in der Außenpolitik, indem sie falsch gehandelt haben in Asien und so weiter, in Mittelost und so weiter. Obama ist ein kultivierter, intelligenter Mann, aber in der Außenpolitik er hat drei Fehler, einer schlimmer als der andere. Er ist nach Libyen gegangen, wieso? Verrückt. Früher als ihm der Bush-Sohn nach Irak. Obama hat sich schlecht benommen in Syrien. Und das Schlimmste von allen war seine Rede in Ägypten, in Kairo, an der Universität für den arabischen Spring. Tragödie. Denn die Amerikaner denken, das ist wiederum Kultur. Die zwei besten Außenpolitiker von Amerika sind zwei Deutsche, Morgenthau und Kissinger. Sie glauben, dass mit einigen Militäre und Dollar man kann die Demokratie einführen. Die Demokratie ist nicht für Middle East. Sie haben ihre eigenen Sachen. Und sie sind jetzt in Afghanistan gesehen. Und sie haben eine andere Kultur gesehen. Lassen wir diese Leute ruhig. Warum müssen wir, ich weiß, es gibt Sachen, die uns stören, aber warum müssen wir, zwingen, Leute Revolution zu machen, aber nachher wir sind nicht dabei und können wir nicht helfen. Und die Leute leiden davon nachher. So ist das Welt. Man muss versuchen zu verbessern, aber jede Kultur muss respektiert werden.
Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Amerika und Russland im Moment? Das ist ja sehr interessant jetzt, wie Trump und Putin versuchen...
Trump will Geschäfte machen. Russland existiert. Erstens, ich habe sogar auf die Konkurrenz, auf die Zürcher Zeitung letzten Jahr einen langen Artikel geschrieben über die Grenzen. Es gibt die natürlichen Grenzen und so weiter. Es gibt die politische Grenze, das ist die Kraft. Und es gibt die wichtigste, das sind die Kulturgrenzen. Russland ist anders. Sie gehören nicht zu Europa und Europa gehört nicht. Und so. Sie haben Zaristen, andere Mentalitäten, andere Geschichte, Pietro il Grande, Katharina di Russia und so weiter. Aber wir sollten respektieren, ja, und Geschäfte machen. Und Biden oder die Leute, die mit Biden waren, glaubten, indem sie den Ukrainern unterstützten, die Russland zu schwächen. Und das war ein Fehler. Bitte, ich bin nicht, Ihre Meinung und meine Meinung über Putin sind nicht die gleiche. Ich finde, jemand, der einen Krieg beginnt, nicht zu schätzen. Aber er ist ein
Da haben wir keine Differenz. Da haben wir keine Differenz.
Okay, danke, danke. Das freut mich. Das freut mich. Ich glaubte, wie immer im Minderheit.
Nein, Sie haben also kein Monopol auf gewisse grundmoralische Einstellungen.
Das enttäuscht mich sehr. Das, okay. Ich bin fast beleidigt. Okay, nein. Das ist so Russland. Und ich begreife, Russland existiert. Warum muss Amerika kein... Und noch dazu... dass die Vereinigten Staaten, sie haben nicht mehr die Macht und die Hegemonie, sie ziehen sich zurück auf ihren Block. Und das ist der Grund, warum sie haben Recht, Grönlandien zu verlangen. Sie machen es ein wenig, sagen wir, salopp, aber weil das ist der Verteidigung gegenüber Russland, weil das ist eine andere Macht. No?
Das ist die Verteidigung der eigenen Einflusssphäre. Russland macht das in der Ukraine, Amerika macht das mit Venezuela, vielleicht mit Grönland. Das ist ja wie die Welt im 18. Jahrhundert.
Das ist, und ich glaube, Munterfink ist der Deutsche. No, wie heißt der Deutsche?
Müntefering, nein.
Munter, der Historiker und...
Münkler.
Münkler.
Herfried Münkler.
Münkler. Und er spricht von den fünf, sagen wir, fast hegemonisch und so weiter. Nur, wir werden die fünf nicht streiten. Aber es wäre schon ein Fortschritt, wenn jeder Teil der Welt ihre eigene Kultur verteidigt und mit den anderen Teilen Geschäfte macht, wie Marco Polo nach China gegangen war seinerzeit.
Sie sind ja als Geschäftsmann und auch als Mensch ein Überlebenskünstler. Also eben, Sie sind jetzt schon stattliches Alter. Sie haben Erfolg gehabt im Geschäftsleben, sicherlich auch Schwierigkeiten. Wir kommen da auch noch zu sprechen. Aber Sie sind ein Spezialist des Überlebens. Was ist für die Schweiz, für unser Land, das Wichtigste, um in dieser Welt der Raubtiere, Putin, Xi Jinping, Trump, dieser Grossstaaten, was muss die Schweiz machen, damit sie in dieser Welt überleben kann?
Noch Leute haben, was die heutige Generation vielleicht nicht so, wie die Siegert und die anderen Buying Agent, die nach Asien gegangen sind, die Zülig und so weiter, die überlebt haben, die anderen, die... Und vielleicht Diplomaten wie Jolles oder andere. Ja, das ist, wir sind klein. Wir müssen nur fähig zu sein, zu überleben mit Intelligenz, Fähigkeit zu arbeiten, hart zu arbeiten, möglich uns anzupassen. Nicht sagen, die sagen, so man muss man machen. Weil das ist, im Grunde genommen, wenn Sie nehmen, wir sind ein kleines Stück Land im Zentrum von Europa, glücklicherweise mit einer Menge von Gebirgen, die uns in der Vergangenheit, der Gotthard hat uns auch verteidigt. Und wir haben immer zu tun gehabt mit Nachbarn, die präpotent, wie Sie kommen,
sagen. Ja, klar, präpotent.
Und größer und wichtiger. Napoleon der Dritte war ein Vorgänger von Trump mit den Dazi, mit dem Zoll. Und wir haben kämpfen müssen. Der gute Napoleon ist weg, weil Bismarck hat gewonnen, 1870. Und Bismarck wollte, dass uns dulden, dass seine Polizei in der Schweiz kommt, um die Sozialdemokraten zu beobachten. Wir haben immer solche. Denken Sie am Krieg, als wir nur Deutsche und Italiener, nur Nazifaschisten unten haben. Und wir waren ganz unvorbereitet auf die Grenze mit der Frankreich, weil wir erwarteten nicht einen Krieg mit Frankreich. Das war ein sehr schwieriger Moment. Und ich habe große Achtung aber übergroße Achtung für unsere Vorgänger in diesem Moment. Und bin nicht überzeugt von der Berger. Der Herr Berger war ein guter Mann, aber ja, der Berger berichtet. No, das war ein sehr.
Die Berger-Kommission damals bei den nachrichtenlosen Vermögen. Jetzt ist sie ein Tessiner Kantonskollege, Kantonslandsmann von Ihnen, ist der Außenminister. Sie kennen ihn, Ignazio Cassis. Und Ignazio Cassis ist ein Mann, der sagt: In dieser gefährlichen Welt von morgen ist die Schweiz so klein, sie ist zu klein, sie muss Schutz suchen unter dem Schirm der Europäischen Union. Das ist die Überlebensstrategie. Was sagen Sie Ihrem Kollegen und vielleicht auch guten Bekannten in Ignazio Cassis?
Ganz offen mein Urteil über Cassis. Unvorbereitet. Schade. Eine nette Person, eine ehrliche Person, aber total unvorbereitet, ein Arzt, Kantonalarzt, okay, ne? Aber auch mental, er ist emotiv. Er ist überzeugt, dass die Diplomatie ist, mit allen in Einverständnis zu sein. Diplomatie, Teheran, Metternich, ist die andere zu überzeugen. So der Mann leider, tut mir leid, aber der Mann ist nicht vorbereitet.
Aber er steht ja nicht alleine mit seiner Überzeugung. Im Grunde sind ja alle Parteien, außer der SVP, der Meinung, dass die Schweiz jetzt sich der Europäischen Union annähern muss, gerade eben in dieser gefährlichen Zeit, Trump, Putin, Xi Jinping, jetzt müssen wir enger an die EU, wir müssen uns sogar institutionell anbinden. Was sagen Sie zu diesem Vertragswerk, da diesen 2000 Seiten?
Ich bekannt, dass ich dagegen bin, ich war dagegen früher und so weiter. Wiederum, weil man hat jetzt bilateralen drei wegen der Schwäche, weil im Grunde genommen ist ein institutioneller Akkord. Und wir sind, EU und Schweiz, zwei gegensätzliche Institutionen. Wenn wir einen institutionellen Akkord, eine der zwei muss auf etwas verzichten. Und was ich denke, es ist, wir verzichten auf unsere, ich vergesse jetzt das Geld und so weiter, wir verzichten auf unsere Kultur. Und das ist das Ende, früher oder später, von der Schweiz. Dafür kämpfe ich. Wir sind noch nicht so, dass wir uns surrendert.
Unterwerfen.
Unterwerfen. Und wiederum, ich verstehe gewisse Politiker nicht, das ist wiederum die Kultur. Denken Sie, wo lebt der Präsident oder Prime Minister von Frankreich oder Deutschland oder Italien? No? Und der Präsident vom Bund am Abend geht nach Hause in seine Wohnung und zahlt die Miete. Das ist das Unterschied.
Das ist zum Überleben in der Zukunft. Ein anderes Stichwort, das intensiv diskutiert wird, schweizerische Neutralität. Ist das für Sie ein Schutzschild, eine Qualität, auch in der Zukunft? Oder ist das schon ein Hindernis, Ballast?
Weder eine noch der andere. Ist rein Opportunismus.
Aber, ist es das?
Das ist aber notwendig. Wenn Sie klein sind, no? Selbstverständlich, man muss auch etwas sehen und so weiter. Ich will nicht, ich bin ein Pragmatiker, aber es ist so. Das heißt, die Schweiz hat sich immer gerettet auf dieser Weise, aber danke. Und wenn man neutral sein wird, man muss auch intelligent und hochbegabt sein. Die Schwäche, um zu überlegen, auch in den Kämpfen von Geschäften, müssen nur besser als die anderen sein.
Ein Thema, das natürlich die Schweiz auch stark umtreibt, und Sie haben im Tessin große Erfahrung mit dem, ist das Thema Zuwanderung. Sie sind ja als Geschäftsmann immer angewiesen gewesen auf intelligente, hervorragende Mitarbeiter aus der ganzen Welt. Gleichzeitig haben wir in der Schweiz die Diskussion über die Zuwanderung. Was ist da Ihr Rat? Wie muss die Schweiz mit Zuwanderung umgehen?
Das heißt, es gibt zwei Arten von Zuwanderung. Wenn wir nehmen Leute, wie wir früher gehabt haben, die von Italien, Spanien, Portugal, Frankreich und so weiter in Europa, das sind normale Zuwanderungen. Man braucht das und so weiter, das hat es immer gegeben. Aber mehr oder weniger, wir haben die gleiche Religion, wir haben die gleiche Küche. Die Assimilation ist möglich, verstehen Sie mal? Ich kann nicht verlangen, dass ein Afghanistaner, den wir Sie gesehen haben, assimiliert wird, weil er sollte verzichten. Aber ich möchte mindestens verlangen, dass er sich integriert. Das Fehler und das, das Schlimmste war in Frankreich und so weiter. Sie haben eine Politik von dem guten Herz. Nein, man muss dort helfen, aber nicht wie Weltbank, die Lord Bauer immer gesagt hat, man nahm das Geld von den armen, von den reichen Ländern, um das gleiche Geld an die Reiche von den armen Ländern zu geben. No? Das ist das. Aber wenn ich Zeit habe, ich sage Ihnen ein Erlebnis persönlich. Andreotti, Sie kennen den Namen, ich kannte ihn, schätze ihn. Er hat einen Freund von mir, der gestorben ist, Arnobin und so Italiener, und mich beauftragt, zu organisieren, da waren wir in Venedig, Spelti, übrigens von der Schweiz, war dabei. Was war die Idee? Kaufen wir als Industrieller, als Europäer, eine riesige Landschaft am Grenzen vom Meer in Maghreb. Verlangen wir das als eine Art Punto Franco zu haben. Bauen wir dort, mit unserem Geld, bauen wir dort die Industrien. Draußen bauen wir die Wohnungen und die Schulen. Und machen wir auch ein kleines Büro für die Immigration für die Leute, die bereit waren, dazu umzukommen und so weiter. Wir verlangten von den Staaten nur, dass sie uns schützte, wenn etwas, ein Staat verrückt wird. Leider, das war 91 und 92 gab in Italien Manipulite, die Italien teilweise ruiniert hat, aber das ist eine andere Sache. Warum, ich frage mich, warum in Brüssel es gibt nicht jemand, der auf diese Idee gekommen ist?
Ist die Europäische Union ein Auslaufmodell? Kann die Europäische Union
das wird
in
nicht
der
nur ein Auslauf
überleben?
Das ist ein falsches Modell. Schon vom gut, bitte. Ich bin nicht der alles weiß. Aber Frankreich nach dem Krieg hat verstanden, dass sie hatte dreimal das Krieg verloren gegen Deutschland. Das ist und hat verstanden, de Gaulle, große Figur, hat verstanden, dass wenn sie Frankreich noch eine Rolle auf Weltebene spielen wollte, sollte Europa in den Händen nehmen. Mit der Unterstützung von der schwachen Deutschland zu dieser Zeit, weil sie war moral geschlagen. Sehr gut. Leider, damit kommt auch die französische Bürokratie. Das ist, ich verstehe
Kultur.
Nicht. Die Kultur. Ich kannte sehr gut einen sehr großen Premierminister, Raymond Barre. Und ich habe immer gespottet und gesagt, nein, Sie können nicht liberal sein, Sie sind Frankreich. Ein Frankreich no? und so weiter. Das ist nachher den ersten in 57, ich war ein Pro-Europäer. Wir waren alle Pro-Europäer. Aber die Leute, die Europa machen wollten, das waren Schumann, Adenauer, De Gasperi. Ich war dafür auch, weil meine Partei war diese. Dann kommt auch Spach. Wunderbar, aber das war eine ökonomische, man sollte sich unterstützen. Die Tragödie ist mit Maastricht, wenn man genommen habe. Und dann im Jahr 1000, 2000 in Nizza, Chirac-Präsident. Sie haben angenommen die These von Habermas, hohen Philosoph, aber Marxist, über illimitierten Freiheiten und solche Sachen. Noch dazu, sie haben in Portugal diese berühmte in Lisbona, diese berühmte Deklaration, wo der EU sollte in 10 Jahren Nummer 1 in Welt, technisch, ökonomisch und so weiter. Die, die das unterschrieben haben, sollten zum Gefängnis verurteilt werden.
Ich meine, das Gegenteil ist passiert.
Und das jetzt, Gegenteil.
Und jetzt ist ja der amerikanische Bankier Jamie Dimon, hat ja auf Bloomberg gesagt, Europa, die EU, hat ein ernstes Problem, dass hier die Innovationen und die Investitionen systematisch vertrieben werden. Also ist dieses EU-Europa dem Untergang geweiht und muss man fast sagen, zum Glück dem Untergang geweiht?
Nein, zum Glück nicht. Zum Glück Europa. Jetzt EU ist eine andere Sache, eine Form. Aber er hat recht. Und das ist unsere, das ist die französische Mentalität, die sie verteilt hat, der Bürokratie. Die Bürokratie ist nicht innovativ. Sie macht hier ihren Job. Weber hat von der Bürokratie gesprochen. Wir brauchen auch die Bürokratie, aber sie ist nicht innovativ. Und zweitens, sie ist fürchterlich gegen jede neue Innovation und will neue Regeln finden. Man muss ein wenig von Umordnung lassen. Es kann auch gewisse negative Sachen kommen, aber nachher werden wir verbessern. Aber wenn wir nicht beginnen, also, das ist, Europa ist... ist ein zukünftigen schönen Land für Tourismus.
Gehen wir,
wir werden viele Besucher haben.
Ich meine, wir können hier natürlich stundenlang diskutieren, aber gehen wir noch ein paar Länder durch. Sie kennen alle Frankreich. Frankreich macht ja einen katastrophalen Eindruck.
Seit mehr als 20 Jahren keine Bilanz, alle Bilanzen in Rot.
Wo ist der Lichtblick? Sehen Sie Hoffnung?
Nein, weil die Franzosen, ich frage mich, die Franzosen haben die ENA, École Nationale d'Administration, große Köpfe, sicher so. Und ich frage mich, mit solchen großen Köpfen, aber sie haben Bürokraten vorbereitet. Schauen Sie mal, ich habe gewisse, nehmen Sie Arbeit, il Codice del Lavoro.
Ja, Arbeitsgesetz.
Arbeitsgesetz. 3.200 Seiten. Das ist fertig. Ich habe gewisse Erfahrungen gehabt. Es ist eine Tragödie, wirklich Probleme zu haben. Ich kenne eine Ärztin in Frankreich, die seine Mitarbeiterin gezwungen war, zurückzunehmen, ungeachtet, dass sie hat gestohlen in der Kasse. Es gab eine andere, zwei alten Herren, die hatten ein Haus in Südfrankreich. Sie waren pensioniert, sie kommen von Paris und finden das Haus besetzt. Und sie könnten das nicht befreien.
Wird es besser, wenn Le Pen und Rassemblement National gewählt wird? Ist das für Sie eine, sagen wir mal, positive Partei oder sehen Sie das eher kritisch?
Okay, hängt unter welche Gesichtspunkten. Man muss sagen, Frau Le Pen, die nicht die beste Präsidentin als Vorbereitung sein könnte, aber ist politisch hat Fingerspitzengefühl und hat sich Richtung Zentrum etwas gesagt. Und bitte, ich mache keinen Vergleich zwischen Le Pen und Mélenchon. Weil die andere Alternative ist Mélenchon. Und das ist die Alternative, die Herr Macron in gewissem Moment gewählt hat. Das ist ein schöner, das ist unglaublich. Da, wir kommen zurück auf das Jahr 2000. Ich war eingeladen, ich war beim Kanzler Schüssel zum Mittagessen bei ihm im Büro mit ein paar anderen Leuten. Das war eine Serie. Und Schlüssel war enttäuscht, er war geärgert, weil er hatte gewonnen die Wahlen.
Mit der FPÖ zusammen Regierung.
Aber mit der FPÖ und hat ein paar Ministerien der FPÖ gegeben. In Brüssel, viele Leute haben ihn nicht mehr begrüßt. Und er hat gesagt, sie verstehen nicht, und jetzt sehen wir, was passiert. Sie verstehen nicht, sie sind total. Wir müssen diese Leute, wenn sie Stimme haben, nicht vergessen. Wir müssen ihnen Verantwortlichkeit geben und man wird sehen, ob sie an der Höhe sind oder nicht.
Deutschland ist ja ein Land, das ja im Moment eigentlich Fassungslosigkeit auslöst. Das eigentlich tüchtigste Land in Europa mit einem Kanzler, der sich vielleicht als konservativer, also als liberal-konservativer bezeichnen würde. Was ist Ihre Diagnose zu Deutschland und zu Kanzler Merz?
Meine Diagnose vor Jahren habe ich geschrieben auf die Zeit, weil ich, habe auch, ich bin ein Konkurrent von Ihnen, ja. Ein Kollege. Ich habe auf die Zeit, Zeit Schweiz, ja. Ich habe eine Kolumne während 5 Jahren. Und die erste Kolumne, es gab die Wahl zwischen, das zweite Mal Merkel und der andere war Scholz. Nein, Steinbrück.
Ah, Steinbrück, ja. Steinbrück. Per Steinbrück.
Er war kritisiert, der Steinbrück, weil er hatte Geld gemacht mit Konferenz und so weiter. Und ich habe begonnen, meine Kolumnen zu sagen, willkommen, Herr Steinbrück, willkommen bei den Millionären. Sie haben recht, Millionär zu sein, weil das ist so, das Leben so. Und dann habe ich gesagt, aber passen Sie auf, Herr Steinbrück, keine Hoffnung zu haben, keine Illusion, Kanzler zu werden. Die Linke hat schon einen Kanzler, sie heißt Frau Merkel.
Merkel.
Das war das zweite Mal, ja, diese. No? Frau Merkel ist die Tragödie von der Deutschland, weil sie ist eine Dame, die vor 35 Jahren, intelligente Dame, begabt, ja, in einem kommunistischen Land aufgewachsen ist und seine kleine Karriere gemacht hat, ohne einmal, das ist nicht ein Václav Klaus, um uns zu gehen, no? Und Leute, die in der Diktaturen, in der Karriere machen wollen, müssen taktisch begabt sein, ohne weiteres. Aber keine Strategie, weil sonst enden sie im Gefängnis. Das ist das Thema. Und Frau Merkel hat, schauen Sie die Züge, sagen Sie die Straßen, sagen Sie und so weiter. Und noch dazu, sie haben unterstützt gewisse Klimapolitiken von Brüssel, die unmöglich waren. Man wusste, dass der Preis war die Katastrophe. Also man muss auch das ein wenig.
Und jetzt ist eben Friedrich Merz gekommen als der Mann, der immer gesagt hat, wir werden diesen Merkel-Kurs beenden, wir gehen wieder nach rechts, wir sind wieder eine konservative CDU, viele sind enttäuscht. Was ist Ihre Meinung über Friedrich Merz?
Er hat die Voraussetzungen um einen guten Kanzler und er ist ein Konservativ in diesem Sinn. Leider, er muss die Regierung machen mit den Sozialisten. Er hat nicht den Mut, aber bitte, ich bin nicht an seiner Stelle. Meiner Erachtens hat nicht den Mut gehabt, eine Minderheitsregierung an das Parlament vorzustellen und sagen, wer für mich stimmen will, kann stimmen. Und vielleicht hat er die Stimme von der Rechte, wer weiß.
Wie beurteilen Sie denn die AfD? Er hätte ja mit der AfD zusammen eine Regierung bilden können, dann hätten Sie eine Mitte-Rechts-Mehrheit wie Schüssel damals mit der FPÖ. Wie beurteilen Sie eine Alice Weidel?
Bitte, bei jeder Partei es gibt gewisse Dumme und Heizkopfe. Aber im Grunde genommen, man kann nicht verbieten an einer Partei, sich zu beteiligen, wenn diese Partei 25 oder 30% der Stimme der Wähler hat. Das ist, la politica non si fa coi voti, non con i veti. Das ist, und das ist eine Zeichnung von Schwäche, dass diese Koalition Mitte-Links sich an die Regierung
klammert.
und alle möglichen, nein, man muss, ja gut, Hitler ist mit der Demokratie, aber das ist auch zu leicht als Rechtfertigung.
Aber ist diese AfD für Sie eine gefährliche Partei? Ist Frau Weidel eine für Sie gefährliche Politikerin?
Zuerst ist Frau Weidel eine hochintelligente, kultivierte, gut sprechende Dame. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich wäre froh, sie kennen zu dürfen. Weil das ist auch okay. Der Kopf, sie ist nicht ein Scholz. Seien wir aufrichtig. No? Und ich sehe in Frau Weidel keine Hitler-Figur oder solche Sachen. Selbstverständlich, um die Leute in Ente, man kann einen gewissen Moment. Meloni war stärker rechter, bevor er gewählt worden ist. Wenn sie die Mehrheit und die Verantwortlichkeit haben und sind intelligent, Meloni heute, was macht sie? Sie macht nicht alles, aber immerhin hat Italien eine Sicherheit gegeben, die früher fehlte. Und heute ist Italien besser beurteilt in der Welt als früher.
Italien ist heute das im alten Teil Europas am stabilsten regierte Land.
Bravo, das haben Sie recht. Leider mit den Problemen mit den, okay, aber mit Gewerkschaften und Richter und so weiter, weil sie ist sabotiert jeden zweiten Tag.
Ist Frau Meloni für Sie eine große Politikerin? Eine bedeutende Politikerin?
Sicher eine intelligente Dame. Sicher, ich kenne sie nicht persönlich. Sicher schlau, sie versteht und so weiter. Ob dann ein Churchill ist, das ist eine andere Sache. Aber in der heute Mittelmäßigkeit, no, die wir haben, ist eine der zuverlässigsten Personen. Mhm. Und die noch dazu die Macht hat, ein Salvini ruhig zu behalten und so weiter, no, weil sie hat auch ihre... Nein, sie ist ein guter Premierminister.
Glauben Sie, dass die Deutschen und ihre Wirtschaft sich wieder erholen werden? Wird es da wieder aufwärts gehen? Oder sehen wir da einfach jetzt eine Entwicklung immer mehr in den Abgrund?
In Deutschland gibt es die Deutsche. Und die Deutsche in der Vergangenheit haben immer gearbeitet. Das ist, vergessen wir nicht, was nachher passiert, ist eine andere Sache. Aber eine der beste Kanzler in Deutschland war Schröder. Schröder hat gerettet Deutschland in einem gewissen Moment mit einer Politik, die keine wirklich linke Politik war. Na? Aber das hat die Verantwortlichkeit gehabt. So, ich habe noch Vertrauen auf die Deutsche, auch wenn die heutige politische Klasse schwach ist.
Ein anderes Land, das man ja auch nicht mehr wiedererkennt, ist England. England kennen Sie sehr gut, da haben Sie, ich glaube, sogar einmal gelebt. Sie haben einmal in London gelebt. Sie haben viele Geschäfte gemacht mit Engländern. Sie sind auch etwas ein britischer Lord, ich sage mal etwas ein Gentleman, das ist immer Ihr Markenzeichen gewesen. Was ist eigentlich heute in Großbritannien los?
Ich bin sehr beunruhigt. Sehr beunruhigt. Und das ist der Autor von diesem Buch, von Bücher, kenne ich persönlich. Und er ist ein Parlamentarier.
Jesse Norman.
Ja, es ist ein sehr guter Jesse Norman. Er ist ein sehr guter Parlamentarier von den Tory. Aber ich frage mich, ob die Tory sich so schlecht genommen und mit keinen Mut und so weiter, dass man braucht auch in England eine Art Revolution. Und da kommen diese Leute, ein Farage. Aber sie sind schlaue Leute und leider die Masse ist unvorbereitet. Wir können auch nicht vergessen, dass das die Masse unvorbereitet ist, ist die Konsequenz von der Schule in den letzten 20 Jahren überall im Begriff Schweiz.
Was natürlich interessant ist, wenn wir all diese Länder jetzt beobachten, was dort passiert, ist ja eigentlich etwas, was in der Schweiz schon seit langem passiert ist. Nämlich der Aufstand der Bevölkerung oder eines Teils der Bevölkerung gegen die Elite.
Ja.
Gegen eine als abgehoben empfundene Elite. Und dann kommen die sogenannten Populisten. In der Schweiz war das die SVP, die Anti-Establishment-Partei, mit einem Mann aus diesem Establishment, einem Christoph Blocher. Sie waren immer jemand, der da etwas Distanz gehalten hat, aber aus der Distanz auch Sie, ein Nonkonformist, ein Kritiker dieser abgehobenen Elite.
Ja, ich bin noch ein Konservativ geblieben.
Aber,
ich schätze Blocher, ich bin nicht immer einverstanden mit ihm, selbstverständlich. Aber der Mann hat viel für die Schweiz gemacht. Das Thema ist, dass meine Partei seinerzeit, wir waren KK.
CVP, ja, KK.
KK.
Ja.
Ein K sollte vergessen werden, das ist er. Aber nachher haben sie sich geschämt, das andere K zu behalten. Das ist das Thema. Sie wollten nicht mehr konservativ. Volkspartei, Centro, das ist eine geometrische Figur. Und das hat einen großen Vorteil, weil der Centro hängt, wie vor die Figur ist, kann nach links oder nach rechts gehen. Das ist. Aber wir haben einen intelligenten und kultivierten Mann wie Pfister, große Verantwortlichkeit, der wollte nicht bürgerlich sein. Was wollen Sie? Und ein großer Teil von der ehemaligen KK sind zum SVP gegangen, speziell in Zentrum Schweiz.
Ja, das ist ja das Interessante an der Schweiz, dass bei uns eigentlich dieser Aufstand gegen die Elite, auch beim Thema EU, wie in Deutschland passiert das, in Frankreich sehen wir das, auch Farage in England. Also die Schweiz war eigentlich all diesen Ländern voraus. Wir haben diese politischen Kämpfe schon in den 90er und in den 2000er Jahren ausgetragen. Glauben Sie eigentlich, dass in den Ländern in Europa aus dieser Reform vielleicht auch die direkte Demokratie kommen könnte?
Bravo. Das kommt aus der direkten Demokratie. Die anderen haben eine repräsentative Demokratie. Und die repräsentative Demokratie, ich verstehe manchmal, man kann nicht anders machen, hat einen großen Nachteil. Sie schafft eine Klasse der Politiker. Und die Politiker haben ihre eigenen Interessen und so weiter. Und es gibt eine Kluft nachher zwischen den, wir sehen ihn, oder? Zwischen den Politikern. Und nachher das Volk reagiert anders.
Und die Frage ist, ob jetzt auch andere Länder diese direkte Demokratie aufnehmen. In Deutschland, eine AfD hat gesagt, wir wollen mehr direkte Demokratie. Ist direkte Demokratie ein Gebot der Stunde in Europa?
Direktdemokratie ist schwierig. Direktdemokratie braucht auch eine gewisse Würze. No? Das heißt, bei uns ist ganz anders.
Traditionen.
Und Direktdemokratie setzt voraus, dass die Parteien genügende Kraft haben, uns zu überzeugen. Weil Direktdemokratie die Mehrheit bestimmt. Ja? Und das könnte auch gefährlich sein. Aber es ist wie ein Rennauto, man muss es führen. Aber das ist ein. Aber da die Direktdemokratie unmöglich ist oder schwierig ist auf so große, ja, das geht mit Föderalismus. Man sollte wieder so. Und das ist möglich eher in Deutschland.
Als in Frankreich.
Als in Frankreich ist immer Paris.
Wir haben jetzt über Europa gesprochen und Europa ist ja im Moment und die EU vor allem in schlechter Form. Die Amerikaner haben ihr neues Sicherheitspapier veröffentlicht. Da wird ja die EU sehr schlecht dargestellt. Sagen wir zum Schluss von diesem Themenblock, was sind eigentlich die Lichtblicke in Europa, in der EU? Ich bin ja nicht Pessimist. Ich sage, Europa hat schon oft den eigenen Untergang immer wieder überlebt. Wo sehen Sie eigentlich Lichtblicke für die Zukunft in Europa, auch in diesem EU-Europa? Die Schweiz ist vielleicht einer, aber was gibt es sonst noch?
Leider bin ich pessimistischer als Sie. Vielleicht, weil ich älter bin. Ich sehe drei Nachteile. Erstens, Wir haben politische Parteien, die nicht mehr an der Höhe sind und politische Köpfe. Zweitens, wir haben eine Unterstützung im Volk und so weiter von der Hochkultur, die Würzen gefunden hat und unterstütze. Aber dritte, Schule. Schule, Schule. Es gibt Bücher von einem Italiener, Ricolfi, ein Link noch dazu, die beschreibt, wie Italien durch die Liceo aber und Universität kaputt gemacht worden ist. Das haben wir gemacht. Das heißt, wir sind alle gleich als Würde, kein Problem und so weiter. Aber wir können nicht verneinen, dass im Welt es gibt die Talente.
Ja, Leistungen.
Leistungen. Und wir, dass wir anders sind. Sie haben eine Jacke, ich habe eine andere Jacke und so weiter. Sonst in Russland, aber es wäre schon monoton. Wir haben andere. Es gibt Leute, die ruhig nach haben, um 6 Uhr oder 5 Uhr nach Hause gehen oder am Bar mit den Freunden. Sie haben das Recht. Sie können auch sehr gute Familienvater sein. Ich war ein sehr abwesender Familienvater. Aber sie haben andere Ziele. Wir haben andere Ziele gehabt. Ich habe ihn kennengelernt, als ich noch ein Journalist bei der Wolf und direkt war. Und ich habe sofort verstanden, was ihre Ziele waren. Mhm. No? Aber dafür zahlen sie viel. Mhm. Mit Zeit, mit Reisen mit und so weiter.
Man muss diese Unterschiede nicht einebnen. Sprechen wir noch etwas über die Wirtschaft. Sie haben ein Leben in der Wirtschaft als Unternehmer, als Investor verbracht. Sie waren auch in den Vereinigten Staaten erfolgreich. Das beschäftigt ja auch die Schweiz immer wieder mit unseren Banken. Was ist Ihr Erfolgsrezept als Geschäftsmann immer gewesen, auch und gerade in den so schwierigen Vereinigten Staaten von Amerika?
Ich spreche jetzt von New York und von Finanz, nicht von Immobilien. Wo ist der wirklich großen Erfolg? Ich habe die Humilta, wie sagt man? Humilta.
Bescheidenheit.
Die Bescheidenheit, als ich nach New York, ich habe in gewissen Moment, ich habe gesagt, jetzt, ich habe viel Immobilien gemacht in Kanada, ich will jetzt nach New York in der Finanz. Wissen Sie, weil am Abend, wenn Sie in einem Abendessen sind und so weiter, man fragt Ihnen, was machen Sie, wenn Sie sagen, ich bin ein Immobilien, ein Bau, okay. Aber wenn Sie sagen, ich bin ein Finanzier, das ist ganz anders. No? Okay. Und so bin ich nach New York gegangen und das war der richtige Moment, Anfang 80. Und die erste Sache, ich habe versucht, Leute, die kannten das Metier, die ich nicht kannte, was die Schweizer Banker, die ich kennengelernt habe, nicht gemacht haben. Sie glaubten, dass indem sie verrückte Preise für die Investmentbank in Amerika zahlten, sie konnten dort. Und dort haben sie Milliarden verloren. No? Penn & Weber, ich kannte Herr Baron, 2 Meter hoch, gescheiterte. Gerade die Leute nur Geld kassiert und so weiter, Lüftkin und so weiter. Und ich habe gefunden, 3 junge außerordentlichen Köpfe. Einer war der Mathematiker, der zweite war ein erstklassiger Anwalt, es kommt von Skadden-Harpen, einer der besten. Und der dritte war ein Peace Corps, der mein Manager, der ging und so weiter. Und ich habe nur gesagt, lassen Sie mich sehen, lernen Sie mehr und so weiter. Jetzt, das geht zu lange, weil ich sage, warum wir Erfolg gehabt haben. Aber ich sage Ihnen, zu dieser Zeit waren große Summen. Wir haben in unserer, das waren keine Fonds, das waren Limited Partnership. Auch da, ich könnte Ihnen erwähnen, den Vorteil der Limited Partnership. Okay.
Das wichtigste Grundprinzip.
Das wichtige Grundprinzip, diese drei Leute, wir haben gefunden, dass die Konglomeraten, die dort Mode waren, waren etwas verrückt. Es kommt auch die Mode auch in der Finanz. Es waren verrückt, weil und die ersten sagen wir, Geschäft, die wir gemacht haben mit großem Erfolg, war Allegis. Allegis war eine große Holding, die hatte 100% von United Airlines, 100% von Hilton International und 100% von Ford Rent-A-Car. Verrückt. Sie brauchten nicht. Und wir haben disbandiert und gesagt, verkauft Ford an Rent-A-Car, an die Auto, Hilton International, Hilton, behalten United Airlines und die Aktien sind von $50 auf $150 gegangen. Ein gewisser Moment, wir hatten in Verwaltung 2 Milliarden, zu dieser Zeit, und die Milliarden waren wichtig. Großen Erfolg, während 7 Jahren. Und dann, solche Spiele enden. Ich habe gesagt, okay, the party is over, als den schlechten Oktober 87. Und wir haben zugemacht.
Sie haben ja dann immer wieder, sind Sie auch bekannt geworden in der Schweiz, aber auch im Ausland.
Ja, weil ich bin zurückgekommen, das Gleiche zu machen. Mhm. Und dann bin ich empfangen worden beim Kreditanstalt. Sie haben mir warten lassen. Walter Schweiler, ein sehr sympathischer Mann, hat mir gerufen in New York. Können Sie kommen Freitag? Ich habe gesagt, ich möchte gern. Ich wollte schon, aber ich habe keinen Platz gefunden auf die Swissair. Schmeißen Sie jemanden raus. Und finde, er hat jemanden rausgeschmissen. Und ich bin ein Kreditanstalt. Man lässt mich warten. Ich höre, dass es gut und andere, Baltenschweiler, Bourgeois, eine ehrliche Person, sehr gebunden an seine Firma, aber war nicht der. Ja? Dann kommt ein nicht so, leider ist gestorben vor ein paar Tagen. Ein gewisser Generaldirektor, Rudloff, mit Zigarren, härteter Mann. Wir sind sehr, sehr beunruhigt für Sie. Für Sie. Okay. Wir wollen Sie nicht eine schlechte Figur machen lassen, auch für Tessin und für die Schweiz. Okay. Okay. Wissen Sie, wir sind bereit, Ihre Aktien auf Ihren Einstein-Preis zu kaufen. Sie lachen. Ich habe gesagt, ich lache, ich ohrfeige ihm, aber ich habe eine andere Lösung gefunden. Ich habe gesagt, interessanter Vorschlag. Ich bin aufgestanden und herausgegangen. 15 Tage nachher, Walter Schweiler und Bourgeois, wissen Sie, das hat nicht schlecht. Aber was war der Fehler von Rudloff, der Kreditanstalt? Mhm. Was war der? Er hat sich nicht informiert, dass ich hatte das Metier gelernt während 7 Jahren in New York, ein Metier, das er nicht kannte. Das ist die Arroganz.
Aber was hat für Sie das möglich gemacht, in diesem Haifischbecken Amerika, Übersee zu überleben? Was braucht es da, um erfolgreich zu sein, als Mensch?
Man muss hart sein. Man muss hart sein. Man muss nicht den Eindruck haben, dass der Barbecue erledigt hat. Jog, Bill, Jim, okay. Das gehört an seinem Tag, das passiert an seinem Tag oder Sonntag. Am Montag, yes, sir. Also, weil wir machen in Italienisch oder der Du, falsch. Der You ist eine andere Sache. In Italien, Du, weil sie glauben, Amerikaner zu werden. Das ist okay. Ich bin für sie. Okay, no? Aber das ist ungeachtet, dass man muss. Man muss sehr arbeitswillig sein. Man muss Kraft haben, sicher. Man muss nicht vergessen, man ist im Kampf mit den Besten der Welt. Also kämpfen ist, wenn sie in einem Wald so weiter. Und sie müssen den Amerikanern spielen.
Was ist die Stärke der Schweizer Mentalität oder der Schweizer Kultur im Geschäftsleben gegenüber der amerikanischen Kultur im Geschäftsleben?
Vielleicht für uns, dass wir flexibel sind. Wir sind schon, weil wir klein, bereit, uns anzupassen, sagen wir so. Wir sind wenig kategorisch und so weiter. No? Für die Amerikaner im Gegenteil, dass sie viel mehr bereit sind, Risiko zu nehmen. Wir haben keine, wir sind nicht fähig. Das Risiko, dass sie sind harte Spieler. Und sie, noch dazu der Konkurs. Der Konkurs bei den Amerikanern ist eine Erfahrung und er beginnt. Bei uns ist eine Schande.
Ein Thema Amerika ist jetzt natürlich mit der UBS. Ja. Und da ist auch ein guter Bekannter von Ihnen involviert, Sergio Ermotti.
Ein Tessiner.
Ein Tessiner,
ja.
Sie kennen ihn. Er ist CEO. Wir haben die große Diskussion ums Amerika-Geschäft. Der Bundesrat will immer mehr Eigenkapital. Christoph Blocher hat gesagt, nein, abtrennen. In Amerika haben unsere Banken noch nie Geld verdient und dieses Risiko kann die Schweiz nicht tragen. Was geben Sie Ihrem Freund Sergio Ermotti für einen Rat?
Ich bin oft gegen Bundesrat. Nicht so oft für einmal, ich bin auch gegen Blocher. Entweder wollen wir eine große Weltbank in der Schweiz haben. Und ich glaube, wir brauchen eine große Bank. Wir brauchen für unsere Geschäfte, wir brauchen auch für das Kapital, das wir verwalten. Wir sollten nicht vergessen, dass UBS heutzutage die größte Verwaltungsvermögenbank ist in der Welt und so weiter. Wir haben davon sicher Vorteile. Wir müssen entscheiden. Entweder wollen wir diese Rolle spielen und dann es gibt Risiken. Wollen wir diese Rolle nicht spielen, lassen wir die UBS nach Amerika gehen.
Und Ihre Meinung ist, wir sollten eine Rolle spielen?
Wir sollten eine Rolle spielen. Das ist zu wichtig für unsere auch für unsere Wirtschaft, aber auch für unsere großen Gesellschaften, für die Darlehen, für die Emission von Obligationen und so weiter und so weiter.
Sie haben einmal gesagt, ich habe Glück gehabt, aber man muss das Glück auch packen. Wenn Sie auf Ihre Erfolge blicken, was war da das Entscheidende? Wie viel verdanken Sie Ihrem Talent? Wie viel verdanken Sie Ihrem Fleiß? Und wie viel war reiner Zufall?
Ich habe mich die Frage nie gestellt. Vielleicht, weil ich Furcht habe zu antworten und zu sagen, das ist alles Glück. Nein, ich bin einer, der sehr arbeitet. No? Als ich herausgekommen bin von der Uni, ich war nicht einmal 23, ich war gezwungen, in 7 Semestern mein Doktorat zu machen, weil sonst hatte ich kein Geld mehr, um an der Uni zu bleiben. Und das war eine gute Lehre für mich, eine sehr gute Lehre für mich. Das hat mir auch erlaubt, zu denken, was für dies. Und ich habe gewählt eine dies auf Arbeitsrecht. Man hat mir gesagt, 100 Seiten. Ich habe 99 gemacht. Nämlich gedacht, ja. Und ich habe einen außerordentlichen Professor für Arbeitsrecht, eine sehr nette Person, die kein Italienisch kannte. Und ich könnte dies auf Italienisch schreiben. No? So, okay. Man muss, wenn Sie in Verlegenheit sind, sie müssen Lösungen finden. Vielleicht das hat mich gehelft. Die christlichen Gewerkschaften haben mir 300 Franken pro Monat gegeben, das hilft mich zum Leben. Don Del Pietro, auch intelligenten, ich habe mich mit ihm gestreitet, aber über andere Sachen, Religion. 300. Aber nachher habe ich gesehen, dass ich konnte Stunden geben auf die kaufmännischen Lehrlinge, 7,50 Franken pro Stunde. Ich machte 6 Stunden pro Woche. Dann habe ich kritisiert die Radio und die Radio hat mir vorgeschlagen, gewisse Sachen zu machen, für die ich 7,50 Franken bekomme und so weiter. Ich habe ein Anwaltsbüro, danke, ich bin auch sehr dankbar. Danke an einen Wald, der mir meinen Namen seinen Namen gegeben habe. So, ich habe ein heutzutage hätte ich das, die Bewilligung nicht bekommen. Das war Avvocato Toriani, Dottor Tetamanti, hatte nicht einmal den Stuhl in diesem Grab. Und habe begonnen zu arbeiten und meine Erfahrung mit der Kundschaft, das ist nicht, sagen Sie, non si è lamentata. Mhm. Und mein Tag war zwischen, ich bin immer nie früh aufgestanden. Mhm. Mein Tag war zwischen 8 und 9 Büro, Anwaltsbüro, 9 Vakanzen, Gewerkschaften. Übermittag zurück im Büro, Nachmittag zuerst Gewerkschaft, später Nachmittag Stunden an der Kasse und Abend zweimal pro Woche ich besuchte eine Gruppe von Jungkonservativen. Also, ich kenne alle die Länder und ich kenne und wir haben noch vor 10 Tagen ein Abendessen gemacht mit meinen Freunden von dieser über 90. Wir waren 20 Leute über 90. No?
Sie haben gesagt, eingangs des Gesprächs, Sie haben keine Social Media, Sie haben kein Smartphone. Jetzt ist ja die Silicon Valley und die Technologie, Digitaltechnologie, Informationstechnologie ist im Moment das ganz große Geschäft. Alle reden von künstlicher Intelligenz, das sei die größte industrielle Revolution seit sehr langem. Wie sehen Sie auf diese Welt, künstliche Intelligenz, Silicon Valley, was sind da die Erwartungen?
Der Grund, warum nicht mehr fähig bist zu spielen, ist das. Ich bin ein Ignorant. Ich folge kulturell ein wenig die Sache. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einerseits, ich denke, zuerst geschäftlich, ich glaube, dass eine von diesen, das habe ich auch geschrieben, dass einige von diesen x Milliarden Gesellschaften früher oder später einen Krach haben werden, weil heutzutage man spielt mit den Milliarden. Und was mich beunruhigt, ist eine Nvidia, 4 Milliarden, nimmt das Geld und gibt das Geld an die andere Gesellschaft, die macht in den Zentrum und so weiter. Das Zentrum für die künstliche Intelligenz kostet 500 Millionen. Solche, ja. Aber jetzt, wenn wir auf die Kultur kommen, ich frage mich, die künstliche Intelligenz, wenn wir etwas beschließen, wir beschließen mit unserem Kopf und so weiter, mit alle die Kultur, die wir haben und so weiter, die Vorbereitung, die Professionalität, aber letzter Ende mit Emotion. Sie haben Emotion, man sieht. Hat die künstliche Intelligenz Emotion?
Noch nicht.
Weiß nicht. Noch nicht.
Was raten Sie einem jungen Menschen, der heute in der Wirtschaft Karriere machen will?
Technologie. Technologie.
Und was hat Sie eigentlich immer angetrieben in Ihrer Laufbahn? Sie sind ja früh als auch Politiker. Sie hatten ja eine unglaubliche, ich sag mal dem, steile Karriere als junger, ich glaube sogar Regierungsrat waren Sie. Und dann sind Sie in die Wirtschaft gegangen. Was war eigentlich, was hat Sie in Ihrem Leben immer vorangetrieben?
Okay, allora, Politik, das ist typisch. Ich bin ein Südländer. Und die Südländer, das ist in Italien, das ist auch in Argentinien und so weiter, die Südländer ohne Geld studieren Recht und machen Politik.
Ja.
Okay. Und das passionierte mich, was muss das gehen. Und das ist eine Erfahrung, die auch interessant gewesen bin. Aber ich bin herausgeschmissen, weil ich störte zu viel. Aber in wenigen Jahren...
Das Establishment hat Sie verstoßen. Ein bisschen.
Mein Verhältnis mit dem Parteipräsidenten war nicht das
Beste. Also Ihre Wirtschaftskarriere ist eigentlich eine Rache am Establishment.
Das ist nicht eine Rache. Das war eine Notwendigkeit. Sie wollen nicht mehr Politik, ich mache etwas anderes. Ja. Und man ist in wenigen Jahren, ich habe die Jungkonservativen in Tessin von vielleicht 100 Leute zwischen 30 und 40, auf 2000 Leute von 18 bis 30. Das, wir waren eine Macht in den Großrat. Ich bin der zweite, wie Sie, Bestgewählte. Und zwar Regierungsrat, ich habe der Gewerkschaftskandidat geschlagen und so weiter. Okay. Ja. Aber okay, Sie haben mir gesagt, Sie haben auch ein, etwas nicht sehr reingespielt. Aber auf jeden Fall. Ich danke die Leute heutzutage. Und dann habe ich gesagt, was mache ich? Ich wollte nicht mehr in den Gerichten gehen, weil ich war als Justizdepartementvorsteher, es war stark mit gewissen Richtern. No? So, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache der Businessanwalt, no? Geschäftsanwalt, unbekannt zu dieser Zeit. Und ich gründe eine Trojan-Gesellschaft, auch nicht sehr bekannt zu dieser Zeit. Und dann haben begonnen, die Italiener sind gekommen. Eine, und ich habe ein paar Glück gehabt bei zwei großen, eine große Bank in Italien und eine große Finanzgesellschaft. In einer Sitzung habe ich eine Lösung vorgeschlagen. Sie haben gesagt, ah, genial, genial. Und von diesem Moment an, es war und so weiter. Okay. Die Lösung werde ich Ihnen da nicht sagen.
Und Sie hatten nie Selbstzweifel, den Schritt über den Ozean zu wagen. Was hat Ihnen diese Kraft gegeben, nach Kanada und Amerika vielleicht das? Wie traut man sich das zu?
Vielleicht nicht. Ich war immer vorsichtig. Ich bin immer einer der... Aber das war der Zufall. Aber Zufall oder Beschluss. Nach ein paar Jahren ist ein Farmer gekommen, ein Italiener, der hatte eine Farm in Kenia. Und er hat mich gefragt über eine juristische und fiskalische Strukturierung. Er hat gegangen in Nairobi, andere Anwälte haben gesagt, ah, das ist und so weiter. Und haben mich gebeten, nach Nairobi zu gehen. Und dort habe ich investiert. Und so weil wir haben gedacht, Jomo Kenyatta ist ein guter Mann. Die Südafrikaner verkauften, man könnte kaufen sehr billig und mit lokalen Schulden und so weiter. Das geht zu lang. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, zuerst habe ich gesehen, ich verdiene mehr Geld in Immobilien als Rechtsanwalt. Also, ja. Und habe gesagt, aber nein, die Preise, ich hatte auch etwas in Zürich gemacht, sind zu hoch, das ist verrückt. Und ich muss finden, wo man wirklich und so weiter. Und ich habe mit dem Kopf eine ganze Liste gemacht, wo war der beste die beste Nation, die beste Kontinent und so weiter und so weiter. Und es sind herausgekommen immer die gleichen United States, Australien, Kanada. Für United States hatte ich nicht genügend Millionen, weil ich habe verstanden, die Leute... Australien war zu dieser Zeit zu entfernt. Wenn sie, es gibt so viele Stunden, wenn sie um 9 Uhr rufen, das ist 5 Uhr, und sie sind in Bondi Beach zu schwimmen, so kein Problem. Kanada. Und Kanada habe ich Glück gehabt. Alle gingen, weil die, man fliegte bis Montreal. Und ich habe gesagt, nein, ich will weitergehen nach Toronto. Und das war mein Glück. Das war mein Glück und mein Glück war auch, so diese, Toronto hat sich entwickelt in eine, ich war, eine wichtige Sache ist, in dem wichtigen Ort, in wichtigen Zeit zu sein. Das ist mir manchmal passiert. Und Toronto, wie die Rolle, das heißt, hat sich so, Inflation noch dazu. Ich habe ein Holiday Inn gebaut und vermietet. War unsere, wir waren die Eigentümer. Den Businessplan waren die Zimmer, Room Rate, no? Waren 19 Dollar per Night. Das war im 69 oder so. Und wir hatten 20% von den Room Rate. Als ich das verkauft habe, der Room Rate war 90 Dollar. Das ist die Inflation, no? Und dort haben wir ein riesiges.
Zum Abschluss lassen Sie uns noch ein paar Punkte zu den großen Fragen Sinn des Lebens. Wir haben ja am Schluss in der Weltwoche diese Seite, den Fragebogen. Sinn des Lebens, etwas inspiriert leicht von den Fragen des Literaten Marcel Proust. Und ich würde Ihnen einfach ein paar Begriffe geben mit der Bitte um eine kurze, knappe Antwort. Ist das okay für Sie?
Ohne weiteres.
Gut.
Das ist die letzte Seite.
Aber ich habe dringend, die müssen Sie nicht ausschauen. Ich habe hier die entsprechenden Stichworte.
Ja.
Ich mache eine freie Interpretation.
Aber ich muss mehr. Ich kann nicht anziehen.
Ja, Sie können. Das ist nicht. Dass die Person ist immer eine andere. Was bedeutet das Wort Gott für Sie?
Furcht.
Welche Ihrer Überzeugungen, die sehr wichtig für Sie sind, würden nur wenig andere Menschen mit Ihnen teilen? Also was sind Ihre exklusivsten Überzeugungen, die andere vielleicht nicht mit Ihnen teilen würden? Ihre konträrien Überzeugungen vielleicht? Was wäre das?
Fleiß. Wenn ich sage, ich bin fleißig. Hart. Ja. Und ja, ich möchte beifügen, Egoist. In den Geschäften, man muss Egoist sein.
Was ist die größte Ungerechtigkeit auf Erden?
Am Erden.
Auf der Erde die größte Ungerechtigkeit.
Gesundheit.
Was ist das Schönste an der Schweiz?
Dass sie eine wunderschöne Morphologie hat und Platz hat nur für wenige Leute.
Wer oder was ist die größte Liebe Ihres Lebens?
Ich bin nicht sehr emotiv. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, größte Liebe ist das Geld. Das wäre nicht korrekt. Ja. No? Selbstverständlich habe ich persönliche Liebe in der Familie und so weiter. Das ist also, wenn wir rausgekommen, ich würde sagen Vaterland.
Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn des Lebens?
Habe noch nicht gefunden. Ich habe noch etwas Zeit.
Herr Tetamanti, vielen Dank für dieses Interview.
Das war sehr interessant, danke.
Danke Ihnen.
Das hat mich sehr.